dreh noch kurz um, gib ein High Five, luftmäßig, ja, wir können leider immer noch, genau. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und vielen Dank schon mal im Voraus jetzt für die Rückmeldung, für die Umfrage. So, wir sind gespannt, wie die Auswertung dann aussieht und dann werden wir natürlich dann euch bekannt geben. So, alle Gäste, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Lass uns nochmal unsere Gäste einen Applaus geben, dass sie hier sind. Ja, wir wollen wirklich eine Willkommenkultur hier haben, die wirklich so herrlich ist, dass einfach ansteckend ist, dass einfach unsere Gäste hier zu Hause fühlen. So, nochmal an Erinnerung, vielen Dank für die Online-Anmeldungen, für diejenigen, die angemeldet haben und auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das schon aufgenommen ist, dass falls ihr doch nicht schafft, einfach kurz stornieren, damit der Platz wieder freigegeben, weil die letzten Wochen haben wir dann doch erlebt, dass diejenigen, die sich angemeldet haben, leider nicht erschienen sind. Und es gibt Leute, die kommen wollen und nicht kommen können, dann, weil ja Platz voll ist. Und dann doch, dann gibt es Plätze, weil die nicht jetzt storniert haben. Deswegen bitte ich euch, falls ihr doch verhindert seid und nicht kommen könnt, stornieren, damit, jetzt gibt es ja sogar eine Warteliste, diejenigen, die auf der Warteliste sind, dann nachrücken können. Vielen Dank. Danke nochmal, Gerlinde, für die tolle. Genau. Es gibt wirklich genug Grund zu danken, stimmt's? Wir leben trotz dieser Pandemie. Gott hat uns gesegnet, Gott hat uns beschützt und bewahrt. Und so wollen wir weiter beten und glauben. Und auch natürlich danken für unser Land. Na, gestern 30 Jahre Wiedervereinigung. Ich habe wirklich wie in Träumen, ich kam 1989 im Januar in Deutschland an. Zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen, live, auf Hollywood und Fernsehen sieht man ja immer, aber live und auch bestimmter Schock meines Lebens, als ich nach Deutschland kam, weil auf Flughafen, wenn man rauskommt, dann plötzlich küssen sich die Leute vor mich. Ja, ich habe noch nie gesehen, ne? So, weil in unserem Land gibt es halt sowas, nicht? Und ein Schock nach dem anderen. So, ne? Und dann natürlich der Schock ist eigentlich ein super Schock in dem Sinne, dass Gott vor Augen dieser Welt ein großes Wunder getan. Dass Deutschland wieder vereinigt ist. Hey Leute, es ist ein Wunder, was vor unseren Augen passiert ist. Ich habe dann mitbekommen, als ich in der Bibelschule war, wie Gott alles vorbereitet hat, Gebetsmärsche und so weiter, sowohl im Osten unseres Landes, auch im Westen. Ich glaube, 1988 war ja noch diese Veranstaltung mit Reinhard Bonnke in Frankfurt und so. Das wird viel gebetet und so weiter. Und dann ohne Blutvergießen, preis dem Herrn, ist unser Land wieder eins. Halleluja. Wir wollen wirklich Gott danken dafür. Das ist wirklich ein Wunder. Das ist wirklich auch Berufung für Deutschland. Gott hat unser Land so begnadet ohne Ende. Stimmt's? Für das, was wir an seinem Volk angetan haben, und das ist unser Gott. Gott hat einfach alles vergessen. In das Meer der Gnade hineingeworfen und uns als Land gesegnet, und so wird auch, dass wir Botschafter seiner Gnade. Und das ist mein Gebet, dass unser Land wirklich ein Segen für viele Nationen und für sein Volk Israel. Amen. Ja, apropos Israel, jetzt feiern ja das Volk schon die letzten 2-3 Wochen schon mal Rosh Hashanah haben sie gefeiert und dann letzte Woche war ja Yom Kippur, Tag der Versöhnung, und seit den 2. bis zum 9. eine Woche ist was? Laubhüttenfest. Ne? Das ist wirklich großes Feier in Israel und da wollen wir auch natürlich unsere Geschwister segnen. Super. Wir sind jetzt in Teil 4 unserer Predigt. 4 Kelche. Und ich möchte nicht mehr lange Wiederholung machen. Diejenigen, die die Predigt noch nicht gehört haben, bitte einfach nochmal online anschauen oder anhören, auf YouTube oder auf Podcast. Ja, wir haben ja mittlerweile 6, 7 Podcasts. So, du kannst das auf Apple Podcasts hören, du kannst auf Spotify hören, du kannst auf Breaker und wie die alle heißen. Es gibt Gospelhaus Denkendorf als Podcast zu hören. Preis dem Herrn. Also, sei gesegnet damit. So, ich habe, glaube ich, ein bisschen Verwirrung verursacht durch ein Wortspiel, weil wir lesen ja 2. Mose 6, 6 bis 7, darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt. Die 4 Ich will Gottes. Und der Kelch der Heiligung, der erste Kelch. Und da habe ich die letzten 2 Predigten das als Erlösung darunter gesprochen, was ja auch richtig ist. Aber weil der Kelch 3 der Kelch der Erlösung ist, deswegen ist für manche vielleicht verwirrend, aber der Kelch der Heiligung geht es eigentlich um Errettung. Ist auch Erlösung, ne? Das ist ja so ein Wort, wo alle gleich bedeutet für uns. Das ist, was wir schon in der Predigt gesagt haben, das hat alles mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Das ist Gottes Akt, um uns zu erretten. Amen. So, damit alle Missverständnisse weg, der Kelch der Heiligung geht es um deine Errettung und dann der Kelch der Befreiung geht es um Freiheit. Gott möchte, dass wir frei sind. Deswegen haben wir dann gesagt, hey, Gott gibt uns Gelegenheit, frei zu werden, indem er uns in ein Team oder in eine Connect-Gruppe zusammengesteckt. Damit wir als Brüder und Schwestern Freiheit erleben können. Und da möchte ich nochmal ermutigen, diejenigen, die nicht in einer Connect-Gruppe sind, meldet euch bei mir oder bei den Connect-Gruppenleiter. Es gibt Gelegenheit in diesem Schuljahr, das zu erfahren, Freiheit zu erleben. Der Kelch der Erlösung, der dritte Kelch, darum geht es heute, geht es um Wiederherstellung. Gott möchte uns wiederherstellen. Amen. Und dann das Ultimatum, Kelch des Lobpreises, geht es um deine Erfüllung. Ja? Wenn du gerade nicht ein erfülltes Leben lebst, und das meine ich nicht ein problemfreies Leben, das meine ich nicht, sondern wirklich wissen, dass mein Leben zählt, er hat eine Absicht und Bestimmung für mein Leben und ich lebe das voll, ja, das Beste meines Lebens. Und du hast das noch nie vielleicht erfahren, was Gott für dich hat und da möchte ich wirklich dich mitnehmen. Das ist meine Ehre als Pastor, als Hirte, als euer neuer Reisebegleiter. Diesen Schritt mit euch zu gehen, ja, das zu erfahren, was Gott für dich hat. Jesus hat gesagt, Johannes 10, 10, ich bin gekommen, um euch was? Leben zu geben und zwar Leben in ganzer Fülle. Amen? Im Überfluss. So, wir schauen den dritten Kelch an, unser vorletzter in dieser Serie und nächste Woche dann unser letzter Teil dieser Predigt. 2. Mose 6, 6. Ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Zuerst mal eine Definition von erlösen. Die erste Definition bedeutet zurückkaufen. Der Rückkauf. Wohlgemerkt, nicht, das ist nicht kaufen, sondern zurückkaufen. Gott hat uns geschaffen und irgendwann sind wir doch abgekommen von unserem Weg. Stimmt's? Und landen
als Besitz von jemand anderem. Stimmt's? Ein miserabler, dunkler, lebloser Ort. Und Jesus ging in diesen Ort hinein und kaufte uns zurück. Er hat uns schon geschaffen. Wir gehören eigentlich ihm. Deswegen auch in Offenbarung lesen wir, er hat uns erkauft mit seinem teuren Blut. Doppelt. Wir gehören ihm, er hat uns geschaffen und er hat uns zurückgekauft. Das ist, was Gott meint mit Erlösen. Die zweite Bedeutung ist, zum Besseren verändern, reformieren. Ja? Wie soll man das verstehen? Zu viele von uns haben unsere Ziele zu niedrig gesetzt. Wir wollen das erleben, unser Leben erleben als gut in dem Sinne, als nicht schlecht. Ja? Wie geht's dir? Nicht schlecht. Ja, wie geht's? Gut, ja, aber das ist unser Ziele, die wir gesetzt haben. Hauptsache erfahre ich nicht was Schlechtes in meinem Leben. Ist nicht schlecht. Aber Gott möchte nicht, dass du damit zufrieden bist, mit nicht schlecht. Warum? Gott hat was Besseres für dich. Stimmt's? Gott hat noch was Besseres für dich, als nur nicht schlecht. Ja? Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben lebst. Deswegen, Gott möchte uns reformieren. Hier ist auch ein Amen angebracht. Und das dritte ist reparieren, wiederherstellen. Das ist so wie ein Schrottauto am Schrottplatz, ja, mit zerbrochenem Fenster, zerrissener Polster, verrostet, scheußlich, ja, niemand will es haben. So sah unser Leben aus, stimmt's? Und Gott kam in diesen Schrottplatz und sah uns und hat eine Vision. Ich repariere das Ding, ich mache das wieder schön, es wird zusammengesetzt, poliert, alles gemacht, ja? Ich repariere die Polster, ja, Kelch 2, erinnert euch. Die Fenster mache ich wieder heil und alles wird schön. Er bringt uns wieder zusammen. Das, was zerbrochen ist, bringt er uns zusammen und bringt uns zum ursprünglichen Absicht, zu einem wertvollen, unbezahlbaren Kunstwerk. Das ist, was er in unserem Leben tut. So eine Art Vintage Oldtimer in Anführungszeichen. Ja? Kostbar, wiederhergestellt und erfüllt, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Es funktioniert, es läuft. Und das möchte Gott in deinem Leben tun, in unserem Leben tun. Die Frage aber, warum trinken denn so wenig Leute aus diesem dritten Kelch? Haben wir vorhin nochmal gesehen. Ich will euch erlösen, 2. Mose 6, 6. Und jetzt möchte ich diese zwei Punkte anschauen, durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Warum muss Gott seinen Arm so ausstrecken, um uns zu retten? Viele von uns sind damals an einem Ort befindet, wie Psalmist sagt, im Psalm 40, Vers 3, was hat er gesagt? Er zog mich aus was? Aus der Grube. Aus Schlick und Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Fels und gab meinen Schritt sicheren Halt. Und dann kommt dann genau dieser Teil. Er hat uns dann ein neues Lied in unseren Mund geschenkt. Jeder wird es sehen. Interessant, ne? Gott singt uns ein neues Lied. Normalerweise hört man das Lied, aber hier dann jeder wird es sehen. Nicht hören, sehen. Das ist nochmal ein anderes Thema der Predigt. Aber hier gesagt, du bist in einem Ort, wo es so tief ist, dass Gott sich bücken muss, in Anführungszeichen, um dich zu retten. Ja, aus einem tiefen Loch. Er muss sich runterbeugen. Und Gott sah uns, und das ist genau leider manchmal das Problem, dass wir uns dann auch so sehen, wie Gott eigentlich uns sehen soll, aber wir sehen das nicht so. Wir denken, ah, wir sind so mickrig, wir sind so zerbrochen. Ich komme zwar in den Himmel, aber Gott, du kannst nicht damit anfangen, ja, mit diesem Schrott. Wisst ihr was? Unser Problem heißt Minderwertigkeit. Stimmt's? Wir Menschen, wir haben Minderwertigkeitskomplex. Ist doch so. Ja? Der andere mehr, der andere weniger. Aber doch. Ja? Warum? Weil wir die Größe nicht sehen, die Gott in uns sieht. So, das ist halt immer so. Das ist unser Problem, ne? Wir glauben das nicht, was wir gerade gehört haben. Gott sieht die Größe in dir, die du selber in dir nicht siehst. Und das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Deswegen müssen wir immer wieder das hören. Ja? Natürlich, wenn du sagst, ja, wir sind doch Sünder. Ja? Bemitleidenswert, miserabel. Stimmt, ist auch wahr. Bis du ihm begegnet bist. Und nachdem du ihm begegnet hast, was passiert? Er hat dich verändert, stimmt's? Du bist neu geboren. Du bist jetzt sein Kind. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Du bist ja nicht mehr Sklave. Und das ist ja genau das Problem. Er holt uns aus der Sklaverei, aus Ägypten raus. Deswegen braucht er den zweiten Kelch, um die Ägypten aus uns rauszunehmen. Diese Sklavenmentalität aus uns wegzunehmen. Damit wir glauben, was er in uns sieht. Er sieht Größe in dir. Psalm 18, Vers 36. Du beugst dich zu mir. Und jetzt komm, lass uns zusammen lesen. Und was? Mach's. Ich möchte, dass du mit Überzeugung das sagst. Du beugst dich zu mir und? Wenn du das nicht glaubst, dann kann ich auch nie helfen. Du machst mich groß. Wir sind nicht groß, Wahnsinn, aber Gott sieht Dinge in uns, die wir nicht in uns selbst sehen. Er macht dich groß. Ja? Wir kämpfen in dem Punkt wirklich, tatsächlich. Ich bin als Teenager, ich habe ja schon erzählt, so minderwertig gefühlt. So zu kämpfen gehabt. Ich weiß nicht, wer ich bin und so weiter und so fort. Und viele von uns erleben ja Dinge aus unserer Vergangenheit. Deswegen sollen wir im Kelch 2 vieles Schrott in unserem Leben richtig endlich ein Tabula Rasa machen, hinter uns lassen. Sehen, wie Gott uns sieht und er möchte uns befreien. Ja? Nicht mehr mit Scham der Vergangenheit leben, sondern wirklich alles ist unterm Blut. Er hat das bezahlt, er hat uns befreit. Aber dann mussten wir wirklich auch diese Cut machen, diesen Schnitt machen. Ja, habe ich schon erzählt mit Tom und Jerry. Dass dieser Haken endlich, dass wir frei sind. Dahin zu rennen, wozu Gott uns geschaffen hat. Das ist, was hier mit dem wir anfangen wollen. Du kannst nicht vorwärts fahren, aber ständig auf Rückspiegel schauen. Ich kann dir garantieren, wenn du das machst, du fährst gegen die Wand. Und das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht Gottes Wille. Und das ist genau das, was der Feind in uns oder mit uns machen möchte. Aber die gute Botschaft haben wir letzte Woche gesagt, es gibt kein was, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott verdammt uns nicht. Der Teufel macht das. Wisst ihr, was Verdammnis ist? Der Verdammnis, der kommt zu dir und sagt, du bist ein Wrack. Es gibt keinen Ausweg für dich. Ja, du wirst so für immer bleiben. Das ist Verdammnis. Ein Urteil. Aber Gott bringt Überführung. Das ist nicht Verdammnis, sondern Überführung. Gott bestätigt schon, du bist zwar ein Wrack, aber hier ist ein Ausweg. Ich zeige dir den Ausweg. Es gibt einen Ausweg aus deiner Situation. Und so möchte er uns aus dieser Grube herausnehmen und uns groß machen. Es gibt noch eine Geschichte, so ein Typ, so ein junger Mann, kommt in einen Zoohandel und schaut sich rum. Und ein Papagei um die Ecke schreit zu ihm, hey! Der sah sich um und so, sprichst du mit mir? Er sagt, ja. Und dann der Papagei ruft ihn, komm doch her. Und er kommt dann und sagt, was gibt's? Der Papagei sagt, du bist das Hässlichste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Du bist das Hässlichste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der Typ war so perplex, der geht dann zum Leiter oder zum Besitzer von dem Zoohandel und beschwert sich, ihr Papagei hat mich beleidigt. So, der Zoohandel hat gesagt, gab dann dem Papagei einen Batschen in dem Sinne, ne, gesagt, wie kannst du mit meinem Kunden so behandeln, das geht gar nicht, ja, Batsch, Batsch, und dann war er dann ruhig. Ein Monat später kam der Typ nochmal zum Zoohandel. Und der Papagei sah ihn und ruft wieder was, ey! Und dann gesagt, sprichst du mit mir? Wir sagen, ja, komm her. Und der Typ fragt wieder, was gibt's? Und der Papagei sagt, du weißt schon. Ist lustig, oder? Weißt du was? Das ist, was der Teufel mit dir macht. Das ist so wie diese Äffchen oder wie Papageien in unseren Ohren. Ständig sagt er uns, du weißt schon. Du weißt schon. Er hält dich minderwertig, immer und immer wieder. Ja? Dass du dich anders siehst, als Gott dich sieht. Deswegen, die letzte Zeit sehr viel Lieder geschrieben wurde. Ich weiß, wer ich bin. So, die Identität. Gott möchte die Identität seines Volkes neu zur Erinnerung rufen. Wer wir sind in Christus. Nicht wer wir sind. Sondern wie Gott uns sieht. Er macht uns groß. Ja? So kennst du ja gesagt, wenn du in Anbetung bist, du möchtest Gott ganz nah und gesagt, du musst dich hingeben. Aber diese Papagei oder diese Äffchen, je nachdem, wie du das beschreibst, immer wieder in deinem Ohren, ja, du weißt schon. Schämst du dich nicht? Du hast so das und das und das getan. Du kannst nicht zu Gott kommen. Aber wie sieht Gott uns? Das ist jetzt die Frage. Ne? Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde. In anderer Bibelvers heißt, und wir sind sein Meisterstück. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So sieht Gott dich. Du bist sein Meisterstück. Boah. Wenn er dich sieht, so. Ist mir gut geraten. Meisterstück. Ja? Deshalb streckte Gott sich nach dir, er zog dich heraus. Du bist kein Sklave mehr. Du bist nicht mehr im Dreck geblieben. Gott sagt, ich sehe Größe in dir. Ich sehe Größe in dir. Ihr seht einen Pastor oder Missionsleiter, ihr seht eine Bundessekretärin, ihr seht Fürbitterin, ihr seht Missionar, was auch immer, was Gott in dir sieht, was du nicht selbst in dir gesehen hast. Was er auch in mir sieht, ist ein ganz einfacher Typ, minderwertiger Teenager, weiß nicht, wer er ist oder wer er war, sah in meinem Leben etwas anderes, als ich selbst gesehen habe. Das ist, was Gott möchte. Und das vorhin der zweite, dass er kommt mit großen Gerichten. Dieses Gericht, an wen ist er gerichtet? Nicht an dich. An den Teufel, stimmt's? Das ist, was er erleben wird. Und das ist genau, weil der Feind hat auch einen Plan für dein Leben. Ein ganz anderer Plan. Und sein Plan ist Umweg. Oder Umleitung. Ablenkung. Was auch immer du das beschreibst. Jeder von uns hat schon mal erlebt, stimmt's? Irgendwie Teil von unserer Geschichte. Wir haben das nicht geplant, aber irgendwie sind wir wie abgekommen. Die Bibel sagt ja, dass Gott alle unsere Tage bestimmt hat. Es ist ja geschrieben in seinem Buch. Aber merkst du schon mal, dass an bestimmten Tagen in deinem Leben, du denkst schon, das hat bestimmt Gott nicht geschrieben in meinem Leben. Schon mal? Etwas passiert in deinem Leben, dann denkst du, Gott ist doch ein guter Gott. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt passiert. So wie ein Umweg von meinem Leben, das nicht nach Szenario von Gott. Schon mal erlebt? Warum? Wer hat das verursacht? Nicht Gott. Dein Feind. Der Teufel. Stimmt's? Und Gott möchte, der Plan von Satans für dein Leben auch durchkreuzen, das wird er tun. Das möchte er. Und der Feind möchte wirklich, dass du irgendwie dann abgekommen bist vom Weg. Ein Umweg. Eine Ehrenrunde. Was auch immer. Und das ist ja das Problem, weil wir denken, es gibt nur schlechte Dinge als Umweg. Das stimmt schon, aber es gibt auch was Gutes in deinem Leben als Umweg. Ja? Manche von uns erleben Tragödie und schlimme Dinge und so weiter und so fort. Das, was passiert in deinem Leben als Umweg. Aber hey, Erfolg kann auch ein Umweg sein. Karriere und so weiter und so fort kann auch Umweg sein. Du bist eigentlich berufen für was anderes, aber plötzlich bist du abgekommen, hat ja Karriere gemacht und Geld gemacht und so weiter, was ja nicht schlecht ist. Aber doch bist du vom Weg abgekommen, weil du anders fokussierst. Abgelenkt. 1. Thessalonicher 2,18. Wir hatten die feste Absicht, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es mehrere Male. Aber der Satan, jetzt kommt, hinderte uns daran. Das griechische Wort heißt ekopto, bedeutet den Fortschritt behindern, indem man etwas in den Weg stellt. Du bist Gottes Kind, du gehörst ihm und der Feind kann dich nie antasten, stimmt's? Das kann er nicht. Aber er kann etwas auf deinem Weg stellen. Der kann dich nicht antasten, aber auf deinem Weg kann der etwas stellen. Anders gesagt, er grub ein Loch auf den Weg. Plötzlich siehst du da, ein Loch. Was mache ich jetzt? Anstatt als Überwinder zu gehen, was machen wir? Umweg. Eine Umleitung. Ja. Salopp gesagt, du überwinterst, anstatt überwindest. Das ist nicht Gottes Plan. Ja? So, was sollen wir tun? Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, jetzt kommen, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott kann jeden Weg, den du gehst, egal wo du zurzeit dich befindest, Gott kann das umdrehen und dich dahin bringen, wo er dich haben will. Stimmt's? Ja? Meine Frage, kannst du an die Nordsee fahren durch die Schweiz? Natürlich. Du kannst plus zwei, plus vier, je nachdem, wo die Schweiz ist, ja, wo ist der Teil von Schweiz? Da fährst du erstmal da, und dann bist du plus vier Stunden, plus sechs, je nachdem, und dann ab in die Nordsee, geht auch. Wie sagt man das? Man kann das machen, muss man aber nicht, ne? Muss man nicht. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Du kannst direkt, schnurstracks, dahin gehen, ja? Gott möchte, dass du genau dorthin auf dem Weg gehst. Römer 11, Vers 29, jetzt komm. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Anderer Bibelvers heißt, die Berufung Gottes ist was? Unbereuebar. Gott hat nicht bereut. Das bedeutet, Gott hat seine Meinung über dich nicht oder nie geändert. Egal, was du gemacht hast, egal. Das ist gute Nachricht. Unabhängig. Das ist großartig, stimmt's? Ja? Menschen können dich aufgeben. Er sagt, du hast das und das getan. Ich bin fertig mit dir. So ist aber Gott nicht. So ist aber unser Gott nicht. Er hat einen Plan für dein Leben. Wie geht das? Ja? Wie trinke ich aus dieser Kelch der Erlösung? Das ist eine 1-Million-Frage. Ja? Es gibt ein Wort, das wir alle sehr gut kennen. Je nachdem, aus welchem Background du kommst. Und das Schlüsselwort heißt Geistesgaben. Geistesgaben. Und das ist, was die Bibel, dieser Kelch der Erlösung bedeutet. Geistesgaben. Ja? Was Gott tut, um dich auf deinen Weg zu dieser Bestimmung zu bringen, dass du Gaben entdeckst, der in euch gelegt worden ist. Römer 12, Vers 6 sagt, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade. Gibt es das, Römer 12? Entschuldigung. Römer 12, Vers 6 sagt, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das Wort Gnade kennt ihr, Charis. Ist leider, hat der Teufel dieses Wort benutzt, um letzten Endes dann uns auszuwischen. So fast wie ein Schimpfwort geworden, Charismatiker. Stimmt's? Aber Gott möchte, dass du Charismatiker bist. Gnade. Hey, wer braucht keine Gnade? Ich sag, wenn wir das Wort nicht verstehen, dann ist wie ein Schimpfwort. Aber ich bin Charismatiker. Durch und durch. Warum? Gnade. Ich brauche Gnade. Also nicht nur hier eine Hand, sondern zwei Hände, zwei Füße gleich hoch. So viel Gnade brauchen wir. Und ja, wisst ihr, was diese Gnade bedeutet? Göttliche Fähigkeit. Göttliche Befähigung. Gnadengabe. Ja? Um einfach zu auszudrücken, es ist einfach für dich, etwas zu tun, wenn du da begnadet bist. Deswegen sagen wir, du bist ja begnadet. Es ist nicht schwer. Es ist richtig gut aus der Hand. Und das aber nicht jeder kann. Stimmt's? Es gibt Leute, die wirklich so gut mit Kindern, einwandfrei, war super. Es gibt Menschen, die wirklich super mit Verwaltung, aber nicht jeder kann das. Und wisst ihr was? Gott macht das. Gott hat das in dich hineingelegt. Ja? Und er möchte, dass du aus diesem Kelch trinkst, Befähigung, Bestimmung. Jetzt kommt 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifer. Ja? 87% der Christen entdecken ihre Gaben nicht. Was für eine Tragödie. Und das ist wirklich mein Herzensverlangen. Ich möchte, dass du das weißt, ja, wozu du auf dieser Erde bist, indem du deinen Geistesgaben entdeckst. Deswegen drei Dinge. Erstens, entdecke deine Gaben. Ich möchte dir helfen, das herauszufinden, wie Gott dich gestrickt hat. Ja? Gott hat dich designt. Und dein Design offenbart deine Bestimmung. Gott hat etwas für dich zuerst, was du zu tun hast, und dann hat er dich geschaffen. Ja? Nicht andersrum. Vielleicht denken viele von uns so, oh, du bist gezeugt worden, ja, zum Beispiel Jürgen, und dann sagt Gott, was mache ich mit dem? Ja, also, ich weiß nicht viel, aber naja, mal gucken. Nein, das macht er nicht. Er hat schon was im Sinn, schon einen Plan gehabt. Und dann, als das entstanden ist, dann hat er uns geschaffen, jeder von uns. Gott hat etwas vorher im Sinn und dann hat er uns geschaffen. Dein Design offenbart deine Bestimmung. Psalm 139, 13, 14. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig, manchmal auch eigenartig, aber okay, einzigartig ist besser, gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das, was? Erkenne ich. Ja? David umarmt, was er ist, wozu er geschaffen wurde. Und Gott möchte auch, dass du das umarmst, das akzeptieren, das annehmen. Herr, ich bin wunderbar geschaffen, einzigartig. Du hast einen Plan für mein Leben. Das erkenne ich wohl. Dein Design offenbart deine Bestimmung, weil wie du geschaffen worden bist, zeig auf das, was du tun sollst. Ja? Deswegen wollen wir als Kirche, als Church hier, diesen Kelch neu als Prozess einleiten in der Gemeinde. Dich auf diese Reise mitnehmen, deine Bestimmung zu entdecken. Und der Schlüssel bei allem ist Gott. Stimmt's? Ja? Du kannst deine Bestimmung ohne Gott nicht finden. Zumindest nicht die Fülle. Deswegen möchte Gott mit dir, dass du in Verbindung mit Gott deine Bestimmung findest. Er hat den Skript deines Lebens geschrieben. Epheser 1, 11 bis 12 aus dem Message. In Christus finden wir heraus, wer wir sind und wofür wir leben. Lange bevor wir zum ersten Mal von Christus hörten und unsere Hoffnungen weckten, hat er uns im Auge, hat er Entwürfe für ein herrliches Leben, ein Teil des Gesamtzwecks, den er in allem und jedem ausarbeitet. Gott hat dich schon im Auge, hat schon geplant, hatte dich Design, hatte Entwürfe, hatte Pläne für ein herrliches Leben für dich. Kolosser 1, 16. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Macht, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. In Jesus Christus. Ich sage, hey, du wirst immer leer sein, wenn du deine Bestimmung an anderem Ort findest, getrennt von Jesus. Geht nicht. Aber du kannst ihn finden, wenn du Gott nahst. Zweitens, nachdem du entdeckt hast, ist der zweite jetzt, entwickle deine Gaben. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde und die Aufgabe des fünffältigen Dienst. Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe in Christus. Wieder da, Charis. Und dann kommen Vers 11 und 12. Und er hat etliche als Apostel gegeben,
etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Die Fulltime-Leute sozusagen. Aber nicht nur, aber Fulltime sind wir ja eigentlich alle. Ne? Um den Dienst zu tun, also das muss sozusagen hier alle diese Leute den Krankenbesuch machen, die Verwaltung machen und Administration, Hausmeister und so weiter und so fort. Nein, das macht er nicht. Was ist seine Hauptaufgabe? Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. So sehe ich meine Aufgabe. Und auch hier alle die vielfältigen Dienste. Eine echte Erfahrung zu öffnen, zu schaffen. Nicht nur, dass wir den Gottesdienst genießen, das wollen wir auf alle Fälle, aber eine Dynamik schaffen, indem wir eine systematische Prozesse durchlaufen, damit wir diese Erfüllung erleben, was Gott für uns hat. So wollen wir wirklich, ich glaube, Pastor Herbert hat schon mal diese Schritte gemacht und so müssen wir demnächst das etablieren, diesen Prozess. Details in Zukunft. Drittens, gebrauche deine Gaben. Ja, du hast wirklich nicht gelebt, wenn du nicht herausfindest, wozu Gott dich geschaffen hat. Einen Unterschied zu machen in deinem Leben. 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein. Genau das Wort. Gebrauche, setzt sie ein, eure Gaben. Damit sichtbar wird, wie vielfältig was Gottes Gnade ist. Wenn du nicht dienst, fehlt was. Diese mannigfaltige oder diese vielfältige Gnade Gottes fehlt. Das ist wie eine Farbe, ist diese Couleur nicht da, nicht repräsentiert. Pastor Herbert hat schon immer gesagt, ich brauche deinen Dienst, damit ich diese Erfüllung habe. Wenn du mit deinen Gaben nicht einbringst, nicht einsetzt, fehlt was. Die Gnade Gottes in deinem Leben ist nicht sichtbar. Versteht ihr? Deswegen, warum wir das jetzt, wir wollen, dass mehr und mehr, dass wirklich wie eine bunte Farbe ist, ein Blumenstrauß der Gnade Gottes in der Gemeinde und darüber hinaus. Menschen werden sehen, Menschen werden gesegnet. Nicht nur für uns, wir wollen ja hier keinen Kuschelclub machen, stimmt's? Sondern Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sollen das erleben. Sehen die Gnade Gottes, gesagt, boah, da muss ich hin. Amen? Das ist es. Deswegen ein großer Dank an alle Mitarbeiter, nochmal hier Technik, unser Kinderdienst, die demnächst wieder starten, Parkdienst, Ordnerdienst, alle. Nochmal einen riesen Applaus für euch. Vielen Dank. Und ich lade euch ein, wirklich euren Gaben hier einzubringen. Letztes. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Ich schließe mit diesen Gedanken. Wusstest du, dass Gott den ultimativen Ausdruck der Anbetung betrachtet? Nicht, wenn du zu Hause Bibel liest und betest. Das auch. Versteh mich nicht falsch. Ist wichtig, ja, dass du worshipst und so weiter und so. Aber Gott sieht das und mag das voll. Wenn du deine Liebe zu ihm zum Ausdruck bringst, indem du, was? Dienst. Das ist der höchste Ausdruck der Anbetung. Neben Gehorsam zu seinem Wort, Jesus sagt, wer mich liebt, der haltet mein Wort. Ja, ich sage, wir wollen nicht nur singen, weil singen ist nur ein Teil von Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Aber zum Ausdruck der Liebe zu Jesus ist Gehorsam, Johannes Evangelium und hier. Dein Ausdruck, deine Anbetung, deine Liebe zu Gott, indem du dienst. Und ich möchte wirklich dich ermutigen. Das ist Anbetung, Leute. Meine Bestimmung ist es, Gott zu dienen.
indem ich anderen diene. Lass uns aufstehen. Darf ich Lobpreis noch kurz nach vorne? Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, deine Gaben, deine Bestimmung zu leben. Wir wollen als Church, als Gemeinde dir helfen. Viele machen schon viele Dienste und dafür sind wir sehr dankbar als Gemeinde. Aber wenn du noch nicht deine Gaben entdeckt hast, wir wollen mit dir diesen Prozess durchlaufen, dir helfen. Gott hat eine Bestimmung für dich. Und dort, wo du stehst, streck doch deine Hand zu Jesus. Du machst das jetzt nicht für mich, sondern du darfst heute Morgen mit deinem Vater im Himmel, der einen Plan geschrieben hat für dich, dass du sagst, Herr, ich möchte wirklich diesen Plan erleben. Ich bin nicht minderwertig, du machst mich groß. Du hast mich gerettet, du machst mich groß. Und ich möchte keinen Umweg in meinem Leben erleben, sondern ich möchte in die Berufung, die du mir gibst, da hineinkommen und leben. Wenn das dein Wunsch ist, bete doch gerade, streck deine Hand aus zum Himmel und sprich mit deinem Papa im Himmel. Ich sage, Herr, führe mich, leite mich, nimm mich mit hinein in all dem, was du hier geplant hast, in die Bestimmung meines Lebens, wozu ich auf dieser Erde bin. Und Vater, das bete ich gerade jetzt für meine Brüder und Schwestern in Jesu Namen. Bitte wirklich für einen Touch des Himmels, für die Berufung, die du für jeden hast. Und Vater, dass keine einen Umweg machen, sondern jede voll in die Berufung hineinkommen. Danke, Jesus, für die Gaben, die du jedem gegeben hast. Und Vater, ich bete wirklich, dass durch den Dienst diese Gaben die vielfältige Gnade Gottes sichtbar wird in der Gemeinde und auch da draußen. Dafür bete ich in dem Namen Jesu und setze das frei, Vater, dass jeder mit den Gaben dienen, Herr, als Ausdruck ihrer Liebe zu dir. Danke, Vater, für diese großartigen Menschen, die hier sind, Vater, die auch vielleicht diese Botschaft dann hören. Ich bete wirklich, dass du auch jedem dort, die hört und sie dann einfach berührst, dass sie voll in diese Berufung hineinkommen. Und für diejenigen, die diese Botschaft jetzt anschaust, ich möchte, dass du es weißt, gesagt, getrennt von Gott kannst du nicht von diesem Kelch trinken. Er bietet dir an, diesen Kelch, diesen ersten Kelch, der Kelch der Heiligung, dass du gerettet bist, dass du Jesus Christus kennst. Und ich möchte wirklich dafür beten, dass du dich entscheidest, dein Leben in Jesus hinzugeben. Wenn du es bist und sagst, ich möchte Jesus kennen, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte, dass du dieses Gebet mit mir sprichst. Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du mich liebst, dass du Bestimmung hast für mein Leben. Vergib mir alle meine Schuld. Komm in mein Leben hinein. Reinige mich. Und ich mache dich jetzt zum Herrn meines Lebens. Danke, Jesus, dass du mir vergibst und mich neu machst. Jesus, ich empfange dich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns nochmal vielleicht nur den